Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder eine Interviewfolge mit dem lieben Andreas. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns als Praktikant heute schon fast diesen Tag lang begleitet hast. Wir haben dich kennengelernt auf der Fortbildung zum Immobilienmakler. Da hast du den Ahmed bei uns aus dem Team kennengelernt und ihr habt euch ziemlich gut verstanden und du hast gesagt, Mensch, da möchte ich gerne mal vorbeikommen und hast heute einen Praktikumstag hier bei uns gemacht. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal für die Gelegenheit, heute hier sein zu dürfen. Ist genau richtig. Ich durfte Ahmed in Hameln auf dem Lehrgang kennenlernen. Wir haben da 12 wunderbare Tage verbracht. Er hat viel von eurem Unternehmen erzählt. Ich bin total neugierig gewesen und meine Erwartungen werden hier heute um ein Vielfaches übertroffen.
Freuen wir uns natürlich, dass es dir gefallen hat. Und dann in dem Zusammenhang, als wir vorhin beim Mittagessen saßen, da ist irgendwie die Idee entstanden, Mensch, du hast so eine interessante Geschichte, da müssen wir einen Podcast zu machen, weil ich es total genial finde, was da in deinem Leben alles so passiert ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, mal so ein paar interessierte Fragen zu stellen, weil ich glaube, dass unsere Zuhörer, die ja aus dem Immobilienbereich kommen und auch aus dem Investmentbereich, da mit Sicherheit so ein paar Learnings für sich mitnehmen können, die du in deinem Leben so ja schon durchschritten hast. Willst du vielleicht einmal kurz eine kleine Vorstellung machen, damit man so weiß, wer verbirgt sich dahinter, wer bist du, was machst du, vielleicht auch beruflich, was hast du mit dem Immobilienmakler-Thema zu tun gehabt? Erzähl doch mal ein paar Worte zu dir.
Ja, also ganz kurz, du hast es ja schon gesagt, ich bin Andreas und ich lebe am Möhnesee, mittlerweile bin ich 57 Jahre. Ich hatte bis Mitte 2019 ein großes Unternehmen mit bis am Schluss 57 Mitarbeitern in Hamm. Und das habe ich damals freiwillig und mit klarer Absicht, am Ende auch Gott sei Dank wegen Corona, liquidiert. Und 2020 bin ich dann professionell ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Ich habe eigene Immobilien erworben in der Zwischenzeit und auch schon davor. Und dann habe ich auch angefangen, Immobilien zu bauen und dann auch mich mit neuen Heizungssystemen und mit neuen Baumaterialien beschäftigt. Und ja, dann kam die Frage, ob ich nicht eventuell auch dem einen oder anderen beim Verkauf von Immobilien helfen darf. Somit kam dann die Motivation, den Maklerschein zu machen, genau wie der Mitarbeiter und Kollege Ahmed. Und ja, wer Ahmed kennt, weiß, dass man irgendwann bei R&G landet und sich das alles mal anschauen muss.
Keiner kommt an uns vorbei.
Genau, das ist zurecht, ja das Ziel des Ganzen.
Ne? Genau. Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen chronologisch vorne anfangen. Also du warst früher Unternehmer, also nicht du warst, sondern du hattest mal ein Unternehmen mit bis zu 57 Mitarbeitern in der Spitze.
Genau, es war ein Handelsunternehmen und danach habe ich das Handelsunternehmen aufgelöst. Es war eine GmbH, habe eine GmbH und Co. KG gegründet, habe die Vermögenswerte in die GmbH und Co. KG eingeführt, also teilweise als Kapital und teilweise als Darlehen. Mhm. Mit diesem Geld haben wir neue Immobilien gekauft, gebaut, also Grundstücke angekauft und dann neu gebaut. Und ja, das war ein interessanter Prozess der Baubegleitung. Mhm. Und das führe ich seitdem eben weiter. Nicht immer nur Neubauten, sondern auch Sanierungen. Das macht viel Spaß.
Also Vermögen generiert im Prinzip A durch den Verkauf des bestehenden Unternehmens. Du hast das Geld dann erstmal, ich sag mal, zur Verfügung gehabt und hast dir dann erstmal eine kleine Entwicklungspause gegönnt, weil du sagtest 2018, glaube ich, kurz vor Corona im Prinzip verkauft und dann 2020 gestartet mit den Immobilien oder wie viel Zeit lag
2019. Dazwischen? Also ich habe im Sommer 2019 das Unternehmen quasi liquidiert zum 30.06. Dann brauchte ich noch ein halbes Jahr, um die Bücher und alles nochmal abzuarbeiten. Da ist wirklich noch relativ viel, wenn man so ein großes Unternehmen schließt, geht das nicht von jetzt auf gleich. Und ab dem 1.2020, also quasi 6 Monate später, habe ich dann angefangen, mich dieser neuen Idee zu verschreiben und dann bin ich da eingestiegen. Dann kam aber, wie wir alle wissen, im März schon Corona. Mhm. Das hat das Ganze natürlich schwer beeinflusst. Ne?
Ja, das glaube ich. Und der Gedanke aus dem Unternehmerdasein, sich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Du sagtest vorhin, du hattest auch vorher schon mal Berührungspunkte mit Objekten, also mit Immobilien?
Ich bin da eigentlich so einen klassischen Weg gegangen. Das machen sicherlich viele und viele Zuhörer werden es kennen. Wenn man so ein bisschen Geld erarbeitet hat, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es für sich arbeiten oder man gibt es aus. Ich fand das erste ein bisschen schöner, auch mit Blick auf meine nachfolgende Generation, habe dann so die ersten Privatimmobilien gekauft, aber das macht man dann auch in so klassischen Fehlern, dass man zur Bank geht, sich Geld leiht, dann meint man müsste da diesen Weg gehen und so weiter, aber spätestens bei der zweiten Immobilie kommst du auf die Idee, das könnte auch anders gehen. Und dann irgendwann wurde es eben dann so groß, dass ich gesagt habe, da macht jetzt eine GmbH, eine Firma durchaus Sinn.
Und dann hast du dich direkt an das Thema Neubau dran gewagt. Also vorher war eher, ich sage jetzt mal, Bestandsimmobilien kaufen und sanieren und dann bist du an das Thema Neubau dran gegangen.
Genau, mir war das schon klar, dass wir im Grunde genommen in eine Zeit reingehen, wo der klassische Bau von Immobilien sich verändern wird. Deshalb habe ich damals mich entschieden, im Grunde genommen ein Haus zu bauen, welches nach den damaligen, das gab es dann noch, den KfW 55-Richtlinien gebaut wird, mit einer sehr guten Isolierung, mit Photovoltaik. Heute nichts Besonderes mehr, aber vor 3 Jahren baute noch nicht wirklich jeder so. Viele, aber nicht jeder.
Und dein Gedanke war dann, ich sag mal, das Entwickeln der Immobilie plus dann auch die Bauumsetzung und dann der Abverkauf oder die langfristige Vermietung?
Also ich habe erstmal, das ist auch ein steuerliches Konzept, müssen da ja auch nochmal so 6 Jahre irgendwo im Auge behalten, erstmal gebaut, um zu vermieten. Da hatte ich aber auch im Laufe meines Lebens durch Ferienwohnungen und andere Dinge sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die haben sich auch bis heute fortgesetzt. Ich habe immer noch eigentlich eine gute Beziehung zur Vermietung und im Moment sind die Immobilien noch im Bestand. Es wird aber sicherlich irgendwann dazu führen, dass man einzelne Immobilien vielleicht veräußert, Teile veräußert, um dann wieder die Grundlage zu bilden, um neue Immobilien erwerben, sanieren oder auch bauen zu können. Das weiß man ja immer noch nicht so ganz genau, was kommt.
Klar, hängt natürlich auch so ein bisschen vom Markt vielleicht ab, ne, wie die Marktlage gerade ist. Wir haben ja gerade auch turbulente Zeiten, sage ich mal, im Immobilienmarkt. Vielleicht erstmal vorab die Frage, diese Neubauprojekte, sind die bei dir örtlich in der Nähe des Möhnesees oder sind die deutschlandweit verteilt? Hast du da bewusst eine Strategie für gewählt, vor Ort zum Beispiel oder deutschlandweit?
Also ich habe für mich eine Strategie gewählt, dass ich es ganz gerne in der Nähe des Wohnorts habe, nicht am Möhnesee. Das ist ein teurer Spaß, am Möhnesee zu bauen. Das ist schwierig. Außerdem gibt es da auch eigentlich so gut wie keine Grundstücke für alle Zuhörer, die lange warten. nein. Klar, ich habe aber für mich die Idee, dass ich gerne so in einer Autofahrstunde am Objekt sein will. Das macht insbesondere in der Bauphase auch Sinn, dass man wirklich auch jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag die Bauvorschritte sehen kann. Das macht so einen Bau sicherer, wenn man die Zeit dazu hat. Ich habe die und deshalb, ja, ich sag mal so grober Daumen im Umkreis von 50 Kilometer Luftlinie rund um den Möhnesee, das ist schon eine Menge. Da kann man schon eine Menge Grundstücke bebauen, wenn man will.
Ja, das ist ein breites Feld. Ich glaube, da gibt es einiges an Auswahl.
Genau.
Und die
letzte Immobilie, ganz kurz, die habe ich in Hamm gebaut, nur mal, damit man eine Idee hat.
Ah, okay, also so von der Entfernung her, ja gut. Also ganz so weit ist es nicht auseinander. Ist schon so, dass man das alles mit dem Auto gut erreichen kann. Da habe ich ja für mich tatsächlich auch eine ähnliche Strategie für meinen eigenen Bestand, weil ich immer finde, dass die Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt bei der Bewirtschaftung so einer Immobilie, weil einer meiner größten Fehler im Aufbau meines Bestands war, dass meine Infrastruktur nicht gleichmäßig mit meiner Bestandsgröße gewachsen ist. Und dann stand ich irgendwann vor der Herausforderung, dass ich Wohnungen sanieren musste, aber gar nicht die Infrastruktur hatte, also Leute hatte, die Wohnungen sanieren konnten. Und dann habe ich viel längere Leerstandszeiten gehabt, als ich in der Ankaufsprüfung eingeplant hatte. Und ich denke, also gibt es mit Sicherheit auch andere Investoren da draußen, die deutschlandweit Immobilien kaufen und ihre Strategien dafür im Griff haben. Ich selber, man muss ja immer gucken, wie man für sich selber gut klarkommt. Ich habe das für mich auch so geregelt, dass ich den Großteil meines Bestands hier eigentlich in 30, maximal 40 Minuten Autofahrzeit erreichen kann. Frage zu deinem Neubauprojekt. Du sagtest gerade, du bist zwischendurch selber mit auf der Baustelle. Bist du für dich selber der eigene Bauleiter oder hast du dir bewusst einen Dienstleister gesucht, der das komplette Projekt im Ganzen abwickelt? Oder machst du so Einzelgewerksvergabe und kontrollierst selbstständig als Bauleiter den Bau?
Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich den Bauleiter mehr oder weniger selber abbilde. Das liegt einfach daran, dass ich bei den Architekten wie auch bei den Hauptgewerken, also Bau des Rohbaus, Dachdeckerarbeiten, Installation, gerne mit Firmen zusammenarbeiten, mit denen ich in den Jahren davor auch schon eine sehr gute Erfahrung gemacht habe. Mhm. Da ich vorher ein sehr großes Gebäude hatte für die Firma, haben diese ganzen Leute auch schon 20 Jahre für mein Unternehmen mit mir gearbeitet. Mhm. Das sind dementsprechend große Unternehmen mit einer etwas dickeren oder etwas größeren oder mit mehr Mitarbeitern, sagen wir es einfach mal so, mit mehr Mitarbeitern und so weiter. Das sind keine Ein-Mann-Betriebe im eigentlichen mhm. Sinne. Und insofern war der Deal auch immer, dass ich auf der Baustelle bin, den direkten Draht zum Unternehmer, zum Chef habe, wenn es notwendig ist. Mhm. Aber dadurch, dass ich da bin, konnten auch immer für alle Handwerkerfragen sofort geklärt werden. Das hat mir den Vorteil gebracht, dass es schneller ging mhm. und dass es auch zu, glaube ich, deutlich weniger Fehlentscheidungen gekommen ist, die im Nachhinein aufwendig korrigiert werden müssen. Das hat eigentlich ganz angenehm gemacht.
Würdest du sagen, dass dieses vorhandene Netzwerk an, ich sage jetzt mal, zuverlässigen Unternehmern, die du jetzt da um dich rum über die Jahre aufgebaut hast, dass das ein elementarer Grundstein ist, um ein gutes Investment zu machen? Oder würdest du das gleiche Projekt auch mit fremden Unternehmen machen?
Nee, also ich würde, wenn es geht, immer Unternehmen nehmen. Das ist ein Klassiker, glaube ich. Mhm. Da erfinde ich nichts neu. Ich würde immer auf Unternehmer zurückgreifen oder Unternehmen zurückgreifen, die ich schon kenne. Das macht sich nicht bei dem eigentlichen Neubau so sehr bemerkbar. Mhm. Aber das macht sich bemerkbar, sobald es in der Bauphase oder kurz danach zu Reklamationen kommt. Mhm. Das ist eine andere Geschichte, als wenn die Schlussrechnung bezahlt ist und ich irgendwer bin, vielleicht mit dem Blick, so nach dem Motto, der hat jetzt einmal gebaut, den sehen wir sowieso nicht wieder. Da ist es besser, finde ich, wenn man die Leute schon kennt und sagt, pass mal auf, du, wir müssen hier nochmal eine Schraube nachziehen, da musst du nochmal vorbeikommen.
Hast du die Erfahrungswerte, dass die Unternehmen auch im Vorfeld schon miteinander zusammengearbeitet haben? Oder würdest du sagen, dass es, also du nickst gerade, die Zuhörer sehen das ja nicht, aber du hast genickt. Würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass die Gewerke?
Ja, ich finde es unheimlich wichtig, denn zum Beispiel gerade mein Architekt zum Beispiel, mit dem ich zusammenarbeite in Hamm, das ist ein cooler Typ, der auf die Baustelle geht, der sich duzen lässt, der kennt die alle. Das heißt also, auch da ist die Situation, wenn jetzt der Unternehmer sagt, ja, wie soll ich denn jetzt hier den Balkon bauen, wie soll ich das abdichten, Dachdecker, ne, Attika, was weiß ich was, dann nimmt man ein Telefon in die Hörer und sagt, immer Arndt, in dem Fall, wie soll ich das machen? Und Arndt sagt, mach das so und so und so. Und ich komme nachmittags auf die Baustelle oder mittags und sie haben angefangen und ich weiß, um was es geht. Und im Zweifelsfall kann ich immer Architekt oder Unternehmer anrufen und diese Konstellation finde ich toll.
Vereinfacht vieles, ne? Ja,
wenn man das da gerade machen kann. Aber das ist natürlich dann Lokalkolorit, da müssen wir auch, das gehört zur Wahrheit dazu.
Also ich finde, so meine persönlichen Erfahrungen in der Bestandssanierung, Neubau, habe ich mich noch nicht rangetraut. Aber im Bestand ist es ganz oft so gewesen, als ich am Anfang mit den ersten Handwerkern so angefangen habe, zusammenzuarbeiten, dass ich häufig so Probleme hatte. Ich sage jetzt mal, der Fliesenleger hat über den Trockenbauer geschimpft, so nach dem Motto, Mensch, wie soll ich denn hier die Fliese gerade an die Wand kriegen? Der Trockenbauer hat doch schon Blödsinn gemacht. Und genau andersrum, also irgendwie so, dass die einzelnen Gewerke oft übereinander gemeckert haben. Und da habe ich für mich den Schluss rausgezogen, dass A, ich natürlich auch mir meine Handwerker mit der Zeit rausgefiltert habe, mit wem möchte ich dauerhaft zusammenarbeiten und mit wem halt auch nicht mehr. Und B, im Idealfall versuche ich immer möglichst, ich sage jetzt mal eine Baustelle, also nehmen wir mal das Badezimmer jetzt als Beispiel, weil ich das gerade sagte mit dem Trockenbauer, dass ich das einem Handwerker gebe, damit er nicht über den Trockenbauer schimpfen kann, wenn er die Fliese halt schief an der Wand macht, dass man im Prinzip auch einen hat, der die Verantwortung dafür trägt. Im Neubau wird es wahrscheinlich ähnlich sein, nur in anderen Dimensionen, oder?
Ja, sicher. Wobei man muss sich da auch der Decke strecken, sage ich immer. Mhm. Wo drei Handwerksfirmen auf einer Stelle stehen, machen zwei immer Fehler. Das ist so. Nur man selber eben nicht. Und ich habe irgendwann zu den Jungs gesagt, pass auf, euer Gelaber, das geht mir auf den Sack, um das mal ganz deutlich in der Bausprache zu sagen. In dem Moment, wo ihr hundertprozentige Arbeit liefern könnt, in dem Moment dürft ihr über andere lästern. Solange ihr aber alle nur bei 80, 90, 95, 98% landet, kümmert euch um euren Job und konzentriert euch auf die Arbeit und nicht so sehr auf die der anderen Dinge. Das Einzige, wenn wirklich etwas Gravierendes ist, ich bin ja immer da, lass uns das kurz ansprechen, dann können wir es auch mit den Firmen vielleicht nochmal kurz nachkorrigieren. Es ist wesentlich leichter, einen Trockenbau vorm Fliesen zu legen, zu korrigieren, als erst danach. Dann geht definitiv das Geheule nämlich los. Ne? Ja. Und Ja, ist so. Und da hilft es natürlich auch, wenn die Firmen sich untereinander kennen, dann lösen die Unternehmer das teilweise auch schon unter sich. Mhm. Ich habe das genossen. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ganz stolz auf unseren Großbau, den wir gemacht haben. Meines Wissens und in meinem Beisein sind da keine schlimmen Beschimpfungen durch den Flur gegangen, was nicht immer üblich ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist bei den Handwerksbetrieben nicht oft so, ja.
Genau. Ich habe auch keinen Hammer und keine Kelle fliegen sehen. Ja. Vielleicht war's Glück.
Was würdest du denn sagen, ist die größte Herausforderung beim Neubau gewesen? Als du damit begonnen hast, ne? In der Vergangenheit ja auch schon mal Bestand saniert und so. Was würdest du sagen, war für dich die größte Herausforderung?
Der Wechsel der Baumaterialien. Also wir haben ja früher klassisch Stein gebaut, Klinker und so weiter. Aber jetzt durch diese Verordnungen, KfW und Fördermittel, die es dadurch gab, waren wir natürlich schon auch gezwungen, viele neue Regeln, Bauvorschriften einzuhalten und sich da einzuarbeiten, wie dick muss eine Dämmung sein, welche Klebstoffe werden verwendet, wie wird nachher verputzt, was ist sowas wie ein Blower-Door-Test und so weiter. Diese ganzen Dinge, wer macht das, was kostet das, wird das gefördert, wird das nicht gefördert. Das hat viel Zeit gekostet, da habe ich viel lernen dürfen. Und das ist eben der Vorteil beim Neubau, da bist du mit diesen Themen doch etwas mehr beschäftigt. Da geht es dann darum, aber eigentlich kann ich sagen, wirklich sind es die Neuerungen, die ja auch immer wieder teilweise vom Architekt nochmal nachgefragt werden müssen, weil du kannst ja alles, du meinst alles richtig gemacht zu haben, dann geht das Ding zum Bauamt und dann kriegst du es zurück. Und der grüne Stempel beziehungsweise die Baugenehmigung wird dann eben doch nicht in Gänze erteilt, da musst du nochmal nacharbeiten und wenn du alles fertig hast, dann reichst du das ein und dann sagt die BAFA, da fehlt noch was, da müssen wir noch nacharbeiten. Und dann
würdest du jetzt sagen, also wenn wir jetzt mal diese Planungsschritte oder die einzelnen Immobilienabschnitte, wir haben die Planungsphase, da wo du im Prinzip auf dem Blatt Papier erstmal so die Idee entwickelst, das und das Objekt soll da drauf, dann die Konzeption mit dem Architekten, dann Bauantrag und dann Bauausführung. Welche dieser Phasen war für dich die herausforderndste?
Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilien seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen. Meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meineg.de und dann im Bereich Immobilienclub.
Bauausführung, weil ja die anderen Dinge wurden ja weitestgehend vom Architekturbüro gemacht. Da bist du relativ, also du kriegst einen Plan, du kannst sie dann lesen, kannst du die Legende angucken und so weiter, hast eine Idee und dann sagst du irgendwann, ja, so finde ich das Haus schön. Wir reden ja hier von einem Mehrfamilienhausvermietung. Das heißt also, es ist keine individuelle Immobilie, die jetzt auf mich zugeschnitten ist oder auf meine Wünsche, sondern die hat ja das ist ja ein Nutzobjekt, sagen wir es mal so, die muss ja was bringen. So, und dann ist es natürlich schon auch spannend, wenn das Loch in der Erde ist, wie das wächst, ja, wie dann die Bodenplatte gegossen wird, du guckst, ist da genug Schotter drin, dann bist du ganz aufgeregt, ob auch tatsächlich die Metalle drin verarbeitet sind, um Blitze abzuleiten und so weiter. Wenn sowas vergessen wird, ist das schon erstmal ein Problem.
Definitiv.
Und dann bist du ja aufgeregt, ne, und siehst es dann wachsen Stück für Stück, dann wird die Erdgeschossdecke gegossen, erste Etage, vielleicht noch die zweite, dann kommt irgendwann der Zimmermann, setzt die Holzbalken oben drauf und in dieser Phase, da war Holz schwierig. Da kriegten wir teilweise gar keine geraden Balken mehr. Da musste man gucken, wo kriegen wir jetzt die Balken her, damit ein ordentliches Dach drauf kommt und so weiter. Das war so ein bisschen die Zeit, als dann mit den Fichten und Borkenkäfer und alles Holz nach Asien.
Ja,
ja, da war immer mal ein bisschen Leben drin.
Wie ist das Thema mit den Preissteigerungen an dir vorbeigezogen? Hattest du Festpreise vereinbart oder musstest du in dem Moment mit zusätzlichem Eigenkapital diese Preissteigerung auffangen?
Nur ganz zum Schluss, weil ich ja, wie gesagt, 2020 angefangen habe zu bauen, da hatte ich feste Kostenvoranschläge und feste Preise zu sagen. Corona setzte ja erst im März ein und da war schon relativ viel geschehen. Viele Dinge waren auch von den Firmen schon eingekauft. Das heißt also, die Preissteigerungen in der Vorlieferanten oder der Produktlieferanten setzten ja erst in der zweiten Hälfte ein oder zum Herbst hin und dann natürlich zu 21 und 22. Insofern war ich dann nur bei den Gewerken, die ganz zum Schluss noch letztendlich ausgeschrieben werden, da ein bisschen von betroffen. Insgesamt habe ich da einfach nur Glück mit dem Zeitpunkt gehabt.
Also der Großteil der Gewerke ist tatsächlich mit einem Festpreis im Prinzip vorher schon festgezurrt worden, bevor die Preissteigerung, er war natürlich dann wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt noch die Situation. Teilweise mitbekommen, Dachdämmstoffe, dass sie sich verdoppelt, verdreifacht teilweise haben.
Das ist richtig. Bei den Dachdämmstoffen sprichst du es richtig an. Da hat es mich auch gepackt. Da hatte ich so eine Idee und da habe ich gedacht, können wir Zeit mitlassen und so weiter. Ja, da habe ich manchmal überlegt, eine Halle anmieten und die Dämmung da reinlegen und ein Jahr lang Miete bezahlen. Das wäre günstiger geworden. Also nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, so eine Rolle hatte sich innerhalb von 2 Monaten seinerzeit von 39 auf 79 Euro verdoppelt. Bei einer Qualitätsstufe schlechter.
Ach du Schande.
Also, und das, da brauchst du Zeug von. Ne?
Und um den KfW-Standard zu erfüllen, kannst du ja nicht einfach irgendeine Dämmung da reinknallen. Ne?
So sieht's aus. Dann haben wir nämlich ursprünglich mit einer 10er Dämmung arbeiten, also mit einer 20er Dämmung arbeiten wollen. Und dann hatte das aber nicht genügend Dämmwert. Dann musste da nochmal eine 10er Schicht zusätzlich verwendet werden, wenn wir auf 30 kommen. Naja, und die 10er Schicht ist halb so dick wie die 20er, ist einfach. Und doppelt so teuer gewesen dann wie die.
Unglaublich.
Unfassbar. Aber ja, es war Gott sei Dank am Ende nur 2, 3 Dinge, die dann letztendlich da eine Rolle spielten. Und ich hatte, wie gesagt, meine PV-Anlagen auch schon drauf, bevor der große Run auf PV-Anlagen begann.
Ja, das merkt man jetzt gerade ganz extrem durch diese neue Gesetzgebung, die da so im Raume steht und teilweise ja schon verabschiedet ist, dass da viele Leute gerade auf den Zug mit aufspringen, ne?
Ja, sicher. Und jetzt kommen ja auch diese ganzen Balkonkraftwerke noch dazu, die für viele Leute interessant sind. Wir haben jetzt auch nochmal die Erhöhung, glaube ich, von 600 kW auf 800 kW, meine ich, hätte ich letzte Woche noch mitbekommen oder sowas. Was das auch wieder interessanter wird, macht und so weiter, ist ja auch insgesamt ein guter Weg. Aber bei mir sind eben Großanlagen drauf mit Speichern im Keller. Und ich war halt froh, dass das Material da war. Es nutzt ja nichts, wenn du es nicht auf das Dach kriegst, weil es gar nicht lieferbar ist.
Okay, also das heißt, um das nochmal so zusammenzufassen, diese ganze Planung des Neubaus, also dieses Mehrfamilienhauses, wurde dir überwiegend von dem Architekturbüro abgenommen. Da hattest du gar nicht so die Herausforderungen mit. Ich sage jetzt mal eher dann hinten raus, was das Thema Baubegleitung anging, da die Gewerke zu koordinieren und so. Das war für dich der etwas herausfordernde Teil.
Genau, das ist, da war ich einfach tatsächlich viel mehr involviert. Der Bauantrag, der folgt ja klaren Richtlinien, die erfüllt der Architekt. Und die, da hast du als, ich sag jetzt mal, als Investor nur begrenzt etwas mit zu tun. Klar entscheidest du über die Optik und auch die Höhen und Flächen und so weiter und so weiter, aber das ist eigentlich relativ einfach. Das ist ein, zwei Gespräche vorher mit dem Architekturbüro oder vielleicht auch 5, aber dann ist eigentlich schon klar, wie es werden soll und dann gibt es 1, 2 Vorschläge und dann
Guckt
man, dass es auch vom Preis her passt, muss ja am Ende auch zur Geldsumme passen. Ne?
Gar keine Frage, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal so zur Investmentstruktur kommen des Ganzen, du sagtest vorhin, du hast das in der GmbH gekauft und dann hast du das mit den 6 Jahren angesprochen. Kannst du da eine kurze Erklärung mal zu geben, was hat es damit auf sich, warum 6 Jahre behalten?
Ja, das ist ein steuerlicher Aspekt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine GmbH, eine Firma auflöst und man hat zum Beispiel eine Betriebsaufspaltung da drin, dann kann man diese Gewinne, zum Beispiel in meinem Fall in einer GmbH und Co. KG, wenn man das rechtzeitig macht,
reinvestieren,
einbringen. Und dann hat man laut Gesetzgebung 6 Jahre lang Zeit, dieses Geld entweder für eine Sanierung oder für einen Neubau zu verwenden. Renovierung reicht da nicht. Und dann hat man den Vorteil, dass man dieses Kapital, was man quasi gehoben hat, dass man es nicht erstmal versteuern muss, denn das würde ja immer bedeuten, dass ich dann erstmal Kredite wieder aufnehmen muss und den Steuereffekt im Nachhinein habe. So kann ich es im Grunde genommen als Eigenkapital voll verwenden. Das haben wir gemacht. Insofern bestand ein gewisser zeitlicher Druck, auch von der Schließung des ersten Unternehmens bis zum Neubau nicht länger, also Fertigstellung, ne? Bis zur Fertigstellung nicht länger als 6 Jahre zu brauchen. Das ist uns gelungen, fertig.
Ja, sehr gut. Also ich finde das, deshalb spreche ich das auch an der Stelle nochmal an, weil klar, der Neubau ist ja das eine Thema, aber auch ich finde immer so die Strukturgestaltung, also wie man an so ein Investment rangeht, mache ich das jetzt als Privatperson, mache ich das in der GmbH oder sowas. Ich merke das auf den Immo-Stammtischen ganz häufig, dass viele immer mit diesem GmbH-Thema um die Ecke kommen, weil die denken, dass eine vermögensverwaltende GmbH der heilige Gral im Prinzip ist. Aber ich finde auch, und deswegen frage ich an der Stelle so, es kommt immer auf die individuelle Situation an und aus welcher Intention heraus ich überhaupt so ein Investment betreibe. Also in deinem Fall war es ja so, dass das Geld, was aus dem Verkauf der, der Firma, wo Immobilien teilweise im Bestand ja drin waren, du nanntest es gerade eine Betriebsabspaltung, dadurch Aufspaltung entstanden ist. Und du hast dann die sogenannte 6b-Rücklage genutzt, um das Geld wieder zu reinvestieren, weil ansonsten wäre es bei dir steuerpflichtig gewesen.
Genau.
Das heißt, dir blieb in dem Moment in Anführungsstrichen keine andere Wahl. Die andere Wahl hätte bedeutet, wenn du es im Privaten gemacht hättest, dann wäre es steuerpflichtig geworden und du hättest einen ganzen Großteil des Geldes, was du aus dem Verkaufserlös bekommen hast, als Steuern bezahlt. Da macht es natürlich Sinn, das Ganze dann in diesem Konstrukt GmbH und Co. KG zu machen. Ich finde, wenn ich als Privatperson erstmal eine Bestandsimmobilie kaufe, dann macht es nicht Sinn, sofort eine GmbH
zu gründen. Nein, das ist völlig richtig. Aber man muss ja eins überlegen, Marc, stell uns einfach mal eine Größenordnung vor. Die muss jetzt gar nicht relevant für mich sein, aber nehmen wir einfach mal einen einfachen Wert. Du hast aus dem Verkauf einer oder dem, ja, von dem Verkauf eines Unternehmens vielleicht erzielst du 1 Million. Mhm. So, wenn du diese 1 Million deinem Einkommen in einem Jahr zuschlagen musst, wirst du ungefähr mehr oder weniger unter normalen Dingen mit 40% Steuerlast zur Kasse gebeten. Das heißt, im Klartext, von der 1 Million sind 400.000 weg, 600.000 hast du noch. Diese 400.000 wollen dann über Fremdmittel finanziert werden. Mhm. Kannst es auch andersrum machen. Du machst dann eine GmbH, in meinem Fall GmbH und Co. KG, legst die gesamte 1 Million ein, baust für 1 Million und musst dir dieses Fremdkapital nicht nochmal zusätzlich aufnehmen. Das schien mir in dem Fall für unser Unternehmen und bei der Größenordnung, mit der wir damals gearbeitet haben, der bessere Weg zu sein. Aber richtig, würde ich dir auch recht geben, wenn du 200.000 Euro, 300.000 vielleicht für eine Eigenimmobilie ausgeben willst, was auch immer das ist, vielleicht auch 400.000, sei es dir geschenkt, da würde ich es auch immer im Privatvermögen lassen. Das ganze Gehampel nachher mit Steuererklärung und allem drum und dran, das ist schon sehr aufwendig. Und du musst ja bei einer GmbH und Co. KG auch zweimal bilanzieren. Ich will jetzt den Zuhörer nicht langweilen, aber...
Ja, genau.
Aber das, das macht nur Sinn, wenn du sagst, ich plane auch eine zweite oder dritte Immobilie in dieser Größenordnung irgendwann hinzuzuführen, sodass du irgendwann sagen kannst, ich habe eine Gesellschaft, die hat vielleicht 12, 16, 20 Wohneinheiten, whatever. Dann macht das Sinn, das Ganze auch irgendwie in eine Firma, irgendwann kommst du ja auch an Grenzen, da sagt man dann auch irgendwann, also das ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich privat, wenn sie jetzt hier 25 Wohnungen im Privatbereich haben, kann man machen, aber das ist dann viel Diskutiererei und auch viel Arbeit für den Steuerberater.
Also ich finde immer, ich gehe so vor, dass wenn ich eine Immobilie neu in meinen Bestand einkaufe, dass ich mir im Vorfeld quasi überlege, was habe ich denn überhaupt mit dem Objekt vor? Weil viele kommen ja und kaufen erstmal und kommen dann, also egal, ob es jetzt um Finanzierungsstruktur geht oder um den Exit, ne, ich muss ja im Vorfeld planen, was habe ich überhaupt vor? Will ich das Objekt langfristig im Bestand halten? Will ich es nur eben wieder schön machen und dann direkt wieder verkaufen? Und je nach Vorhaben macht eine unterschiedliche Rechtsform natürlich Sinn. Und ich finde deshalb immer bei der Ankaufsprüfung geht es nicht nur darum, heute zu gucken, ist das Objekt wirtschaftlich? Kann ich das irgendwie ertragreich entwickeln? Sondern auch direkt im Ankauf schon zu überlegen, wann will ich denn eventuell verkaufen? Will ich überhaupt verkaufen oder soll es vielleicht auch langfristig im Familienbestand bleiben? Weil das natürlich einen Unterschied dann macht, welche Rechtsform ich da wähle, um das Objekt zu kaufen.
Das sehe ich auch so genau wie du und da trenne ich eben auch. Also im Neubaubereich bin ich ganz gerne in der GmbH und Co. KG unterwegs, weil ich da natürlich auch verschiedene Dinge abbilden muss. Da geht es ja um Qualität, da geht es um neuer Bau. Du hast ja dann Erstvermietungen und so weiter und so fort. Das ist viel Tralala. Und bei den aktuellen Baupreisen und bei den aktuellen Zinsen ist es auch relativ schwierig zu bauen und dann mit einem ordentlichen Ertrag weiter zu verkaufen. Das ist schwieriger geworden, sage ich mal. Geht, aber ist auch schwieriger geworden. Wenn ich jetzt eine Gebrauchtimmobilie am Markt erwerbe, finde ich auch zum Beispiel das Modell, das im Eigenbestand, im Privatbestand zu haben, spannender, insbesondere dann, wenn es sich um kleinere Einheiten handelt. Also ein 40-Familienhaus im Privatbesitz ist auch schwierig, aber, ja. Aber sagen wir mal, die klassische Eigentumswohnung, das Haus, was vielleicht gekauft wird und dann mal nochmal vernünftig wieder hingestellt wird, dass man es weiß, da bin ich genau deiner Meinung. Aber wie gesagt, die großen Vermietungsobjekte, die neu gebaut werden, dürfen ja durchaus auch eine längerfristige Perspektive haben.
Klar.
Und die erfüllen ja auch im Moment erstmal alle Standards, die so auch von der Gesetzgebung in Zukunft gefordert werden, weil wir natürlich schon mit Luftwärmepumpen arbeiten, Photovoltaik, da sind wir jetzt erstmal auf der, ich sag mal, im ruhigen Fahrwasser. Ne?
Das war der erste Teil unseres Podcasts R&G Zeit für Neues mit dem lieben Andreas, der heute sein Praktikum erfolgreich hier bei uns bewältigt hat und direkt zur Verfügung stand für den Podcast. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum der gute Mann so eloquent am Mikro ist. Er hat auch ein paar Radioerfahrungen, hat deshalb also schon das ein oder andere Mal vor so einem Mikrofon gesessen und weiß deshalb ganz genau, wie er sich dort ausdrücken muss. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aufgrund des Umfangs der Podcast-Folge werden wir einen zweiten Teil nächste Woche Donnerstag für euch veröffentlichen und da geht es dann nochmal um das Thema Mindset und welche Ratschläge der Andreas noch mitgeben kann für Leute, die jetzt gerade dabei sind, sich im Bereich Immobilien zu versuchen und welche heißen Tipps er dort für Neustarter mitgibt. Und seid gespannt. Nächste Woche Donnerstag geht's dann weiter. Bis dann. Ciao.